Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Willkommen sagen Jörg Plath und Katrin Schumacher hier im Literarischen Kolloquium in Berlin, einem Ort der Literatur, der Aufmerksamkeit für Literatur und einem Ort, der heute Abend Gastgeber ist für sehr viel Literatur. Man könnte fast sagen, ein großes Durcheinander an Text, aber ich werfe mal eine ganz andere Fantasie in den Raum. Was, wenn sich nicht nur die Literatinnen und Literaten heute Abend verstehen, untereinander hier im Raum etwas zu sagen haben? Was, wenn vielleicht sogar die Bücher untereinander anfangen, ins Gespräch zu kommen?
Wir wollen Ihnen die 5 nominierten Romane für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie Belletristik vorstellen. Und Sie erinnern sich sicherlich, der Preis kennt ja verdienstvollerweise auch die Kategorien Sachbuch und Übersetzung. Aber wir stellen die Romanciers vor, 3 Autorinnen und 2 Autoren mit ihren Büchern, nämlich Ermine Sefgi Östermaas »Ein von Schatten umgrenzter Raum«, eine Künstlerinnen-Autobiografie mit Bertolt Brecht, mit Edith Piaf, mit Regisseuren wie Benoît Besson, mit Heiner Müller, mit einem Licht, das auf einem Bein steht, einigen Eseln und einer Frau in der Fremde. Und dann einen Roman, der ausgreift bis nach 1728 und auf der anderen Seite bis 2130 und in dem ein genialer, aber ein vergessener Mathematiker gesucht wird und, so viel verrate ich Ihnen jetzt mal, nicht gefunden wird. Gänzen oder betrunken aufräumen von Dietmar Dart.
Außerdem ein Roman, der fast eine Absage an den Roman ist, ein Text, in dem wir mitgenommen werden nach Leipzig, eine Stadt, in der die Montage die Regie übernommen haben, nämlich in Heike Geislers kunstvoll verzwickter Collage »Die Woche«. Wir steigen außerdem in einen Roman, der nicht minder formbewusst ist, der 2-in-1, gewissermaßen 2 in 1, einen Broken German Märchenwald aufführt, um ihn dann in einem zweiten Teil einen historischen Spiegel vorzuhalten und zu einer runden Sache zu machen. So der Titel von dem Roman von Thomas Gardi.
Und schließlich heißt ein letzter Roman Zukunftsmusik. Das ist der Roman von Katharina Polatjan, der dem Titel zum Trotz in der Vergangenheit angesiedelt ist. An einem einzigen Tag des Jahres 1985 spielt er in einer sowjetischen Kommunalka, einer Gemeinschaftswohnung, die sich mehrere Parteien teilen. Und mit dieser Vergangenheit beginnen wir auch. Katrin Schumacher spricht mit Katharina Polatjan.
Ja, der Tag, von dem Jörg Plath gerade gesprochen hat, das ist der 11. März 1985. An diesem Tag spielt der Roman, der 5. Roman von Katharina Polatjan. Herzlich willkommen. Und eine Kollegin, die sagte so schön am Ende ihrer Rezension, ich muss es mal zitieren, weil ich es wirklich toll finde, ein Buch, das uns daran erinnert, dass die Menschen in Russland bessere Regime verdient haben. Ein Buch der Stunde also, das uns aber erstmal in die Geschichte führt. 1985, das war so ein Kippmoment in der russischen Geschichte. Kurz umrissen, wir stehen am Ende der Ära Brezhnev. Einer seiner Nachfolger ist Konstantin Tschernjenko, der am 10. März 1985 stirbt. Und danach ist dann der Weg frei für Michail Gorbatschow. 1985 wird er Chef der kommunistischen Partei und an diesem 11. März wissen das aber die Menschen noch nicht wirklich. Also keiner ahnt, welche Musik in der Zukunft spielt. Aus dem Radio kommt erst einmal Chopins Trauermarsch. Was hat Sie so, Katharina Polatjan, an diesem Kippmoment fasziniert, dass Sie daraus Literatur machen mussten? Wie zwingend war das für Sie?
Ja, guten Abend. Ich weiß gar nicht, zwingend. Das ist so gekommen. Also ich glaube, wir befinden uns ja irgendwie immer in so Kippmomenten. Und ich glaube, jetzt gerade auch ganz besonders in einem Kippmoment, also in so einer Umbruchzeit. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, das System, in dem wir leben, auch ein bisschen im Umbruch ist. Das hat mich interessiert. Es ist ja ein bisschen wie in meinem Roman, da scheppert der Trauermarsch die ganze Zeit durch die Radios. Und jetzt machen wir das Radio an und wir hören diese Nachrichten. Aber was das genau bedeutet, wissen wir nicht. Wir hören einfach nur diese furchtbaren Nachrichten und wir sehen diese ja, dieses himmelschreiende Unrecht, aber was das heißt, also für unser Leben, also im Kleinen und im Großen, das wissen wir nicht.
Wir wissen nur, dass wir in einer anderen Welt aufgewacht sind.
Genau.
Letzte Woche.
Oder auch, dass so eine bestehende Nachkriegsordnung, ja, in der wir auch aufgewachsen sind oder die so Bestand hatte in unserem Leben, plötzlich auch zum Kippen kommt. Also das hat mich interessiert. Einerseits und andererseits, also ich bin ja 78 aus der Sowjetunion ausgewandert mit meinen Eltern. Ich habe mich natürlich auch immer gefragt, gut, was wäre eigentlich gewesen, wäre ich da geblieben? Was mich auch interessiert hat, das war auch so eine Zeit, die gerade für die jüngere Generation auch schwierig war, weil irgendwie da sind diese ganzen Greise gestorben, ja, Brezhnev, Andropow, Tschernenko, einer nach dem anderen. Man wusste, dieses riesige Schiff der Sowjetunion ist irgendwie gegen den Eisblock gefahren, also das ist ein System, ist zu Ende. Aber eben was kommt, wussten sie nicht und man hat es auch ein bisschen mit so einer verlorenen und oder vergessenen Generation zu tun. Und auch da sehe ich auch die Parallele auch zu heute sehr stark.
Es wacht eine Wohnform auf, die wir vielleicht mal erklären müssten für die, die nicht unbedingt wissen, was eine Kommunalka ist.
Ja, also Kommunalka, Kommunalna Quartira heißt das auf Russisch, ist eine Gemeinschaftswohnung. Und nach der Revolution wurden so großbürgerliche, große Wohnungen umstrukturiert in solche Kommunalkas, das hatte was mit der, also es hatte damit zu tun, dass viele Menschen vom Land dann in die Stadt gezogen sind und es wurde Wohnraum gebraucht. Und da wohnten dann so 6, 7 Mietparteien zusammen in so einer Wohnung und mussten sich Toilette, Bad und Küche teilen.
Das ist eigentlich ein wunderbarer Raum, ein literarischer Raum für Energien, ja, für erotische Energien, für dramatische Energien. Es kommen hauptsächlich 4 Frauen zusammen, die aber auch einen Familienverbund bilden. Vielleicht stellen wir die mal kurz vor. Es gibt die Großmutter Varvara, sie ist Geliebte des Nachbarn und so ein bisschen eine anstrengende Person. Es gibt ihre Tochter Maria Nikolajewna, sie ist eine angenehme, eine schöne Frau, Anfang 40 und Museumswärterin. Es gibt ihre Tochter, dieser sehr revolutionär unterwegs ist, die 20-jährige Janka, die Musikerin ist, aber nachts in so einer Glühbirnenfabrik arbeiten muss. Und dann gibt es noch Kroschka, Krümel, die uneheliche Tochter. Also 4 Generationen von Frauen, die da zusammenkommen. Und es gibt eine 5. Hauptfigur, Matvei heißt er. Um die geht's in ihrer Lesepassage, die Sie mitgenommen haben. Was müssen wir über ihn wissen, bevor wir ihm jetzt ein bisschen lesend nahe kommen?
Ach, ich glaube, wenn ich das lese, dann lernt man ihn eigentlich schon ganz gut kennen. Matvei Alexandrowitsch stand in seinem Zimmer und beobachtete 2 Schaben. Ihr Spiel war von einer eigentümlichen Schönheit. Er bückte sich langsam, in seinem Schatten erstarrten die Tiere, er schlug blitzschnell zu. »Bleibt schön liegen«, murmelte er und setzte sich aufs Bett. Neben dem Kopfende stand ein kleiner Tisch, darauf lagen in Griffweite Schreibpapier und Stift. Matvei nahm beides und notierte M. N. heute, morgen sanft und zugewandt. Auf Morgenrock kleiner Fleck von blassgelber Farbe über der linken Brust, Klammer auf, Eidotter, Fett, Creme, Klammer zu. Aufgedruckte Blüten auf Morgenrock schauen zur Erde. Schon immer? Weiterhin zu klären, warum die tief traurigen Augen? Er legte das Schreibzeug beiseite und wandte sich dem Regal zu. Dort verwahrte er mehr als 60 Holzkästchen von der Größe eines Ziegelsteins, die er mit einigem handwerklichen Geschick selbst angefertigt hatte, jedes mit einem Etikett versehen und mit roter Tinte beschriftet. Fotografien 1935 bis 1975. Knöpfe, Zähne, Bindfaden, Insekten, Schnipsel aus Papier und Stoff, Stifte, Gummibänder, Weihrauch, Nägel, Bonbons, Vitamine, Gewürznelken, Muschelschalen, Zeitungsausschnitte, Liebe, Theaterkarten, Troilit, Bahnfahrkarten, Watte, Gedichte, Rinde, Murmeln, I-Punkt, Fersch, Punkt, Größen, Kabel. Nachdem er die Position von Weihrauch und Watte getauscht hatte, ließ er den Hausmantel von den Schultern gleiten, saß einen Augenblick in Unterwäsche da, erhob sich dann, um die Reste der Schaben aufzulesen und in das Kästchen für Insekten zu verbringen. Matwej Alexandrowitsch war sich selbst gegenüber ehrlich und aufrichtig. Es war ihm zuwider, seine Lebensumstände zu verdammen. Er war ein 54-jähriger Mann, der seine Gesundheit durch morgendliche Kniebeugen und den täglichen Verzehr von Haferbrei erhielt. Seinen Geist und seine Seele fühlte er der Poesie verpflichtet. Er nahm das Kästchen mit der Aufschrift Liebe, steckte die Nase hinein, atmete die Liebe ein und aus. Vaterlandsverrat, dachte er, und stellte das Kästchen zurück an seinen Platz.
Mir gefällt diese Figur auch sehr, der Matwej, unter anderem, weil er diese Kistchen baut, was ein wunderbares Erinnerungsbild ist. Was gefällt Ihnen an der Figur?
Der ist so schön ambivalent, also weil der ist Opfer und Täter zugleich. Der ist wirklich also ein überzeugter Kommunist. Gleichzeitig ist er als junger Mensch denunziert worden von seinem besten Freund. Das heißt, er hatte auch eine Lagererfahrung. Aber diese beiden Kräfte, die wirken manchmal ein bisschen verzweifelt in ihm. Und was mir ganz gut gefällt, dass ich meine, seine gesamte Sehnsucht ist auf Maria Nikolaevna gerichtet. Ich habe mir manchmal vorgestellt, was eigentlich passieren würde, wenn sie mal einen Schritt auf ihn zukommen würde. Ich glaube, er würde zurückschrecken. Also der hat es sich so eingerichtet in so einem Korridor der Sehnsucht, also in so einer Apathie. Und das hat viel auch, glaube ich, mit dieser Situation auch zu tun, in dem dieses Land sich gerne aufhält und auch schon lange. Man kann jetzt sehr lange zurückgehen.
Katharina Pollertjan, vielen, vielen Dank. Der Roman Zukunftsmusik, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, ist gerade im Fischer Verlag erschienen. Vielen, vielen Dank für dieses
Buch.
Danke auch. Ich gebe jetzt das Mikro weiter an meinen Kollegen Jörg Plath, der mit einem Autor hier auf die Bühne kommt, der in der Runde der 5 Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat. Sie werden es nicht erraten. Er ist der Einzige, der noch nicht in Klagenfurt gelesen hat.
Dietmar Dart.
Hallo.
Ihre Publikationsliste ist sehr lang. Sie haben mehr als 30 Romane vorgelegt, mehr als 10 Theaterstücke, mehr als 20 Essays und Sachbücher. Eine, sagen wir, solide Zahl von Übersetzungen, Hörspielen.
Entschuldigung. Ja, das reicht ja auch. Also.
Ja, ich höre auch gleich auf. Ein Gedichtband und manches, was eben wirklich schwer zu kategorisieren ist. Von den Themen rede ich jetzt mal gar nicht, denn sonst können wir nicht zu Ihrem neuesten Buch. Nur so viel: Marxismus, Gentechnik, Mathematik, Science Fiction. Und nun haben Sie einen Roman vorgelegt, der heißt Gänzen oder Betrunken aufräumen. Und er hat eine Gattungsbezeichnung, die lautet ein Kalkülroman. Was ist ein Kalkülroman?
Ein Kalkülroman ist sowas Ähnliches wie ein Filmroman. Das heißt, ein Filmroman versucht so zu tun, als wäre ein Film und schafft es dann nicht. Ein Kalkülroman versucht, eine Schlussfolgerung zu sein oder eine Kette zu sein von, wie kommt man sozusagen aus Dingen, die man schon weiß, auf Dinge, die man noch nicht weiß oder von denen man noch nicht gewusst hat, dass man sie eigentlich schon weiß.
Ja, das ist, finde ich, eine ganz gute Beschreibung dafür, dass ich versucht habe, mit dem Buch zurechtzukommen und etwas zu verstehen. Sie haben ein zweiseitiges Personenverzeichnis. Es ist trotzdem kein russischer Roman, eben ein Kalkülroman. Es gibt eine hohe zweistellige Zahl von Figuren und es spielt dieser Roman auch im Jahre 2130. Sie greifen zurück zu David Hume im Jahre 1728. Es gibt verschiedene Zeitebenen, die Sie ihnen anders schieben. Es gibt auch verschiedene Handlungen, die Sie ihnen anders schieben. Und wir werden es schwer haben, in 10 Minuten einen konsistenten Eindruck von dem Buch, glaube ich, zu liefern. Aber lassen Sie uns über Gänzen sprechen. Das ist ein Mathematiker, der hier im Titel auftaucht, 1910 geboren, 1945 in Prag verhungert und heute offenbar berühmt, das wusste ich nicht, unter Mathematikern für Überlegungen zur Beweistheorie. Es gibt in diesem Roman sehr viele, sagen wir, reflexive Schlaufen. Es gibt auch autofiktionale Elemente. Es taucht ein Autor auf, der heißt auch Dietmar Dart. Und der erzählt, weil er ja auch Redakteur bei der FAZ ist, dem Herausgeber Frank Schirmacher davon, was er dort schreiben will über diesen Gänzen. Und Schirmacher sagt, machen Sie es, schreiben Sie es. Der ist begeistert. Und ich dachte, jetzt kommt sozusagen das, was Sie Schirmacher erzählt haben. Aber nein, es folgt nicht, sondern es kommt dann der Roman. Mussten Sie unbedingt einen Roman wählen auf 600 Seiten, um zu erzählen, was Sie erzählen wollten, was Sie aber nur Herrn Schirmacher kurz erzählen konnten?
Das Problem ist, wenn man eine komplizierte Geschichte auf einen Namen, auf einen Wikipedia-Eintrag, auf eine Chronologie zusammenstreicht, dann fängt man an zu lügen. Und es gibt sehr viele Geschichten, die für sehr viele Menschen Folgen haben, die in diesen Geschichten dann nicht mehr vorkommen. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel die schrecklichen Sachen, die jetzt passieren, so auf so James-Bond-Filme reduzieren. Wenn in der Politik, in der Wirtschaft, da wo Macht existiert, Leute sich einfach nur als Held sehen wollen, dann entstehen natürlich auch Schurken. Und vielleicht aus denen, die sich als Held sehen wollen. Und das Problem war, als ich Schirmacher von Gentzen erzählte, der eine sehr gebrochene, eine sehr traurige, eine sehr schreckliche, eine sehr hilflose und eine sehr starke Figur war in der Geschichte oder in den Schatten von Geschichten, die man noch findet von ihm, kriegte das so einen Dreh, weil wir halt eine Zeitung sind, das machst du in einem Artikel und dann ist er eben ein Held oder ein Schurke oder sowas. Und ich hatte wie noch nie vorher und auch wie nie seither das Gefühl, dass das Verfahren, eine Sache zu erledigen, zu beenden, in einen Text einzusperren, an der Stelle Unrecht produziert, einfach moralisch falsch ist, einfach falsch ist dieser Figur gegenüber, diesem Leben gegenüber, so vielen Geschichten gegenüber. Und dann habe ich angefangen mit dem, was dann dieses Buch wurde. Und im Grunde ist es eine Vorgeschichte der Computer. Also das heißt, eine geistige Vorgeschichte der Computer oder eine menschlich-geistige Vorgeschichte der Computer, nämlich welche Menschen hatten welche Gedanken, warum, sodass wir jetzt diese Maschinen haben. Und diese Maschinen enthalten ja auch mehrere Geschichten, zum Beispiel das Versprechen, man könnte viel, viel mehr Informationen viel, viel mehr Leuten zugänglich machen auf eine viel einfachere Art. Stattdessen viel, viel mehr Hetze, viel, viel mehr Lüge, viel, viel mehr Quatsch, viel, viel mehr Zerstreuung von den wichtigen Dingen. Man könnte Arbeit anders und fairer koordinieren, schneller. Stattdessen Leute, die ständig erreichbar sein müssen, mehr Arbeitszeit, mehr Ausbeutung. Man könnte Leute, die auf Solidarität angewiesen sind, weil sie beispielsweise nicht mal arbeiten können, auf eine andere Art miteinander verschalten und ihnen schneller helfen. Stattdessen mehr Überwachung, mehr Kontrolle und so weiter. Das heißt, eine potenziell gute Geschichte wird eine potenziell scheußliche Geschichte. Und ich hatte diesen Menschen, der eine potenziell vielversprechende Geschichte war. Also es gab Leute, die ihn wirklich für den Größten hielten in dem Feld, das er da bearbeitet hat, und der dann eine vergessene Geschichte geworden ist.
Sie haben zwei kurze Kapitel ausgewählt. Wollen Sie einfach lesen? Das gibt noch mal einen ganz anderen Eindruck.
Ja, das kann ich gerne machen.
Denn jetzt denkt man, es geht um den Computer, aber es geht nicht um den Computer.
Nein, es geht im Grunde darum, insofern vielleicht statt zu lesen, das kurz gesagt, was ich mit Computer eigentlich meine. Also es ist so ein bisschen wie das, was die Leute gemeint haben, wenn sie gesagt haben Dampfmaschine. Sie haben nämlich nicht einfach gemeint irgendwas, was dampft und Lärm macht, sondern sie haben gemeint jetzt Kinderarbeit, Fließband, Entlassungen, verdreckte Flüsse und so weiter. Aber auch positive Dinge natürlich. Und was ich mit Computer meine ist, seit ein paar tausend Jahren versuchen Leute rauszufinden, was ich vorhin gesagt habe, was wir schon wissen, aber nicht wissen, dass wir es wissen. Also zum Beispiel, wenn man einen Satz hat wie Lea ist die Ehefrau von Laura, dann weiß man viel mehr als den Satz. Man weiß zum Beispiel, die sind verheiratet. Man weiß, wo immer die leben, können sie heiraten. Woanders könnten sie vielleicht nicht heiraten. Also man weiß ganz viel durch diesen einen Satz. Und ein mathematischer Beweis versucht im Grunde herauszufinden, warum ist dieser Satz richtig und was sind die Voraussetzungen davon. Dieses ganze Wissen über Beweise, das einen Höhepunkt erreicht hat mit Gentzen, das stellt sich raus als ein Wissen über Computerprogramme. So. Und worum es mir halt die ganze Zeit in dem Buch geht, ist, dass Leute einander verfehlen, suchen, finden, lieben und auch Dinge wissen, die sie nicht wissen, dass sie wissen. Und dafür ist diese Maschine einfach ein Bild. Und ich lese jetzt, weil ich so viel gequatscht habe, doch nur eine Stelle. Und das ist eine Stelle, die ein bisschen versucht zu zeigen, wie einsam so ein Gehirn ist, das diese Voraussetzungen denkt. Wie anrührend die Zartheit ist von dem Weltzugang von Leuten, die es so genau wissen wollen, wie unpassend sie ist in unserer Alltagsgesellschaft, wo man es auch nicht so genau wissen muss. Und das ist eben Gentzen als Kind. Die Sorgen anderer sind seine größten Sorgen, denn sie hindern ihn am Lernen und am Arbeiten. Sie führen immer zu Gesprächen, bei denen er Zeit verliert und die Gedanken auseinanderrennen, die er zusammenhalten will. Er kippt innerlich, fällt, so wie jetzt. Jetzt fängt er sich wirklich, jetzt schaut er sich um, wo bin ich? Da vorne steht ein Mann, der spricht, der uns belehrt. Gerhard sieht ihn an und plötzlich ist ihm, als verstünde er überhaupt nicht mehr, was jener sagt. Seine Sprache nicht, deren Gegenstand nicht, das Ganze, kein bisschen. Der Mann heißt Herbst, ist das richtig, wie die Jahreszeit? Herbst sagt zu den jungen Menschen, die vor ihm sitzen, etwas über sein Fach, die Mathematik, und sagt, das liegt auf der Hand.
Gerhard denkt, welcher Hand? Und denkt, Redensart. Und denkt, wie kann man so genau sein wollen und dann so Redensarten benutzen? Wie kann man den Namen einer Jahreszeit tragen, aber ein Mensch sein? Wie geht das alles zusammen? Ist das zu viel? Dr. Herbst bemerkt etwas in Gerhards Blick, eine Irritation, ein Nebensichtsein und fragt, Gerhard, ist dir unwohl? Da ist dem Schüler klar, dass seine Überlegungen zu weit abgedriftet sind von der Sache, die er doch in Wahrheit wichtiger findet als alles, was mit und zwischen den Leuten geschieht, die sich der Sache widmen, die daran arbeiten, die sie einander beibringen, voneinander lernen. Er kehrt um und versucht eine Antwort. Nein, es geht mir gut. Ich habe mich nur gefragt, wieso unsere Sprache manchmal überhaupt nicht zu unseren Gedanken passt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich damit nicht selbst vom Unterricht zu sehr abgelenkt habe und ob das Thema überhaupt in eine Mathematikstunde gehört oder nicht eher in eine Deutschstunde. Dr. Herbst ist befremdet. Gerhard erkennt es daran, dass die Augen des Lehrers kurz schmaler werden. Dann weitet sich der Blick wieder, Herbst lächelnd. Und sagt kopfschüttelnd, ja, man kann zu gewissenhaft sein. Dann wendet sich der Pädagoge an die ganze Klasse. Seht ihr, so kommt's, wenn man mehr wissen will, als in der Schule angeboten wird. Ein Fach reicht nicht mehr, man fängt an, die Fächer im Kopf ineinander zu schieben, wie bei einem Fächer. Siehst du, Gerhard, manchmal macht die Sprache Faxen. Manche Faxen sind ernst und in 2 Jahren wirst du deine Prüfung bestanden haben, dann kannst du diesen Fächer auseinandernehmen in seine Fächer und sehen, wie alles zusammenpasst. Es ist ein Scherz, denkt Gerhard. Aber als er das denkt, hat er schon angefangen, den Scherz ernster zu nehmen, als ihm gut tun kann.
Vielen Dank, Dietmar Dart.
Danke.
Das ist eine der wenigen biografischen Situationen, die Sie erzählen von Gentzen. Ansonsten bleibt Gentzen ein ziemlicher Schemen.
Ja.
Es gibt noch eine zweite Person, die auch verschwindet. Und diejenigen, die mit ihm in einer WG gelebt haben, die wissen gar nicht mehr, dass der überhaupt mehr existierte.
Ja.
Also Sie erzählen von außen drumherum. Es ist wie bei diesem Beweis, den Sie eben erwähnt haben, dem Widerspruchsbeweis ad absurdum. Sie versuchen sozusagen, weil Sie das Direkte nicht beweisen können, die Existenz offenbar, etwas drumherum zu erzählen, auf einen anderen Weg zu den Erkenntnissen zu kommen. Das ist das Verfahren, mit dem Gentzen auch berühmt geworden ist. Das fand ich sehr faszinierend, wie Sie das machen. Gleichwohl gibt es natürlich dauernd im Roman Störfeuer, und zwar von den Leuten, die dort mit diesem Dietmar Dart, der den Roman schreibt, auftauchen. Jan Inhoff zum Beispiel, ein Programmierer, ein Informatiker. Und dieses Störfeuer geht dann so, dass Dietmar Dart dauernd gefragt wird, was machst du da eigentlich? Diese ganzen Data, die da sind, die verballerst du. Du machst daraus Kleinvieh, du machst es klein, damit du es handhabbar machen kannst für den Roman. Das sind ja die Fragen, die Sie sich selbst auch gestellt haben werden. Warum schreibe ich darüber einen Roman, kein Sachbuch?
Also ich glaube, eine Vorstellung, die fehlt bei Jeff Bezos oder bei Geheimdienstchefs, möchte ich mit dem Buch nach vorne bringen, nämlich die Vorstellung, dass Daten nicht Dinge sind, weil auch Menschen nicht Dinge sind, sondern dass es um Beziehungen geht. Also Karl Marx hat so schön gesagt, wirklicher Reichtum ist Reichtum an menschlichen Beziehungen. Und wir wissen, dass diese Gesellschaft das nicht so sieht. Aber es geht in diesen Vorwürfen, die der Figur, die so heißt wie ich, in dem Buch gemacht wird, darum, diese Vorwürfe ernst zu nehmen im Sinne von, wir können nicht vereinfachen, wenn wir von unseren Erfahrungen reden, weil wenn ich Ihnen sage, ich habe Zahnweh, dann können Sie natürlich sagen, es tut mir leid oder so, aber Sie haben dann trotzdem kein Zahnweh. Also irgendwas fehlt immer. Information ist nicht komplette Übertragung von was in meinen Gefühlen und in meinem Kopf und in meinem Wissen los ist. Aber es ist eine Beziehung, die wir herstellen zueinander. Und die muss vor allen Dingen aufpassen, dass sie nicht Rechthaberei wird. Denn Rechthaberei ist beim Informationsaustausch die Form von Herrschaft, die halt Informationen annehmen kann. Also ich habe Recht und halt's Maul.
Dietmar Dart, vielen Dank für diese Auskünfte über den Roman Gentzen oder Betrunken aufräumen. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Katrin Schumacher und Heike Geißler.
Danke.
Sie merken schon, es geht schnell. Wir rasen hier durch die Texte. Heike Geißler, herzlich willkommen. Die Woche, so heißt der Roman, der ist gerade im Surkamp Verlag erschienen. Die Woche, das ist Ihr zweiter Roman, Ihr viertes Buch. Sie schreiben seit gut 20 Jahren. Und es erzählt von einer Frau, die immer wieder, wie immer wieder betont wird, eine Frau von 40 Jahren. Sie hat 2 Kinder. Sie ist eine selbsternannte proletarische Prinzessin. Um sie herum gerät alles ins Rutschen. Also ihr droht die Entmietung. Es gibt Riesen, die das Haus gegenüber besetzt haben oder bezogen haben und ein laut plärrendes Karussell aufgestellt haben. Und diese Frau, und das ist der Knackpunkt, sie ist gefangen in den Montagen. Also auf den ersten Montag, Montag der Woche folgt nicht der Dienstag, sondern es folgt noch ein Montag und noch einer und noch einer. Und mit jedem Montag scheint es irgendwie auswegsloser. Also zunehmend politisch, gesellschaftlich, persönlich gerät sie ins Rutschen. Und das Ganze hat auch etwas Verhextes oder Verhexendes. Es ist etwas, was Sie aus Ihrem eigenen Erleben genommen haben, Heike Geißler?
Das Hexenhafte? Mhm. Durchaus.
Das Verhexende.
Ich bin in der Hexenküche Sachsens groß geworden. Ja, ja. Ja. Ich habe da ganz viel aus meinem eigenen Leben genommen, beispielsweise das viele Schockmomente oder Überwältigungs- und Ohnmachtsmomente, die sind alle höchst persönlich, aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die die hat, ja. Ganz konkret sicherlich hatte das auf jeden Fall mit den sogenannten Montagsdemonstrationen zu tun, also nicht die aus der Wendezeit oder Vorwendezeit, sondern eben jene, die es dann jetzt gibt oder aus denen dann später Legida, Pegida und so weiter hervorging. Gepaart dann auch noch mit der Migrationsbewegung im Jahr 2015 und eben den Reaktionen speziell in Sachsen darauf. Das hat mich natürlich sehr, sehr, sehr beschäftigt und hat dann dazu geführt, dieses Buch so zu konstruieren. Nämlich der Eindruck der Montage war so stark, dass ich dachte, ich mache daraus eine Woche, die, ich glaube, letztendlich 7 Montage hat. Ja.
Kommen wir gleich mal zur Konstruktion, denn Roman steht auf dem Buch und ich würde jetzt das gar nicht in Frage stellen, aber ich würde viel radikaler sagen, dass ich da eine Absage an diese Schublade Roman gelesen habe und ja, eine Form, die uns ins Fragment stürzt. Also wir leben im Fragment. Ist das die Form für Sie als Autorin so zu schreiben? Ist das die Form fürs Hier und Jetzt, eben dieses nicht mehr Konsistente, sondern das Fragmentarische?
Ich würde sagen, für diesen Text war es genau das. Und das hat aber vermutlich auch damit zu tun, dass ich ganz oft den Faden verloren habe, aus unterschiedlichsten Gründen. Teilweise beim Versuch, die Form zu finden, teilweise aber auch beim Versuch, Alltag, Familienleben, Beruf, andere Aufträge und so weiter zu bewältigen. Und es ist mir nicht gegeben, besonders lange konzentriert zu sein. Und auch ich kann auch nicht besonders gut dem vertrauen, was ich erst einmal schon geschrieben habe. Deswegen breche ich sehr oft ab oder denke, ich habe eine bessere Idee, mache was anderes. Ich wollte Zirkus in diesem Buch. Ich wollte Schulungen in diesem Buch. Also ich habe auch Seminare entworfen und hatte unterschiedlichste Konzepte. Und letztendlich ist es dann so gekommen, dass ungefähr alles dann auch drin ist. Aber das geht eben nicht. Oder das ging nicht in aller Ausführlichkeit, weil sie mich möglicherweise nicht interessiert hat, diese spezifischere, oder nicht, es ist ja nicht unspezifisch geworden, aber eine Form von Ausführlichkeit hat mich nicht interessiert, sondern ich habe versucht immer zu schauen, was interessiert mich, wo schweife ich ab, aus welchen Gründen und aus welchem Blickwinkel muss ich dann da wieder ran und zugleich eben auch schauen, was weiß ich, was kann ich sehen, was kann ich nicht sehen und warum. Damit habe ich mich auch beschäftigt und die Möglichkeit voranzukommen, schreibend und auch lebend, war es eben immer wieder zu gucken, wie kann ich kommunizieren, wie kann ich reden, wo geht es? Und manchmal eben geht es mit Zirkus und manchmal geht es mit, es ist kein Zirkusroman, pardon, ich sage sehr oft Zirkus, ich wollte mal einen Zirkusroman schreiben, das ist mir nicht geglückt. Ja, aber unterschiedlichste Anspielungen auch an andere Formen.
Aber Sie haben diese wunderbare Radierung von Goya an einer Stelle erwähnt, die präzise Torheit, wo es muss man vielleicht erklären, es gibt so ein Seil, auf dem ist nicht direkt die Seiltänzerin, sondern es ist ein Pferd dazwischen. Also es balanciert ein Pferd auf diesem Seil und darauf balanciert die Seiltänzerin und drumherum ist die Menge, die so skandiert. Das ist ein ziemlich gutes Bild für diesen Roman.
Ja, sollte ursprünglich auch der Titel werden, aber wurde dann doch nicht der Titel. Und es wird aber irgendwann ein anderes Buch geben, das diesen Titel trägt. Man muss also, ich kenne den eigentlichen Titel jetzt leider nicht, ich erinnere mich nicht. Es ist einfach auch eine ganz schöne Übersetzung des Originaltitels. Präzise. Und es ist eine auch tolle Kunst. Wer möchte das nicht können?
Präzise Torheit. Bevor wir uns um die Personen nochmal näher kümmern, die in dem Roman vorkommen. Hören wir mal in den Ton des Textes rein. Sie haben eine Lesepassage mitgebracht.
Ja, die Passage ist ungefähr aus der Mitte des Buches und ich habe es dann vorhin leider vergessen zu zählen, aber es ist auf jeden Fall auch ein Montag und es ist nicht der erste, vielleicht so etwas wie der dritte. Ich rufe, jetzt komm schon. Er steht blass im Flur, den Ranzen auf dem Rücken, der immer schwerer wird, weil er keinen der Autokataloge auspackt, sondern jeden Tag noch einen mehr mitnimmt. Ich helfe ihm aus den Schuhen, nehme ihm den Ranzen ab, begleite ihn zu seinem Bett, bringe ihm eine Wärmflasche, er weint. Ich bringe ihm zur Decke noch eine Decke, er friert und hat Fieber. Er erwacht nach kurzem Schlaf, fragt, was das für ein Geräusch sei. Da ist kein Geräusch, sage ich. Ob ich die Flugzeuge höre? Ich höre sie nicht. Dann ist das in meinem Kopf, fragt er. Ja, sage ich, vielleicht. Aber das ist nicht schlimm, das hört bald auf. Er legt sich wieder hin, um Minuten später aufzuspringen, weinend aus dem Zimmer zu laufen. Ein Feuerwerk irgendwo in der Nähe. Ob das gefährlich ist? Nein, sage ich. Ich sage, du bist in Sicherheit. Er sagt, wirklich? Ich nicke, ja, sage ich, und sage von da an Dinge, die ich nur zur Beruhigung der Kinder sage. Lügen, die ich in einer Liste notiere, zu denen ich gezwungen werde, die ich denen vorwerfe, die sie nötig machen. Ich werde eines Tages sagen, am so und so vielten Tag dieses Monats, jenes Jahres, hatte mein Sohn schrecklichste Angst vor ihren Drohungen, vor ihren Exzessen verbaler Gewalt, vor allen Konflikten, die sie schürten. Ich verurteile sie dafür zutiefst, ich verabscheue sie für immer. Ich erwarte, dass sie sich zurückziehen aus der Politik und aus jedem Geschäft, das mich oder irgendwen beeinträchtigen, sorgen, krank machen, töten könnte. Sollten sie sich je ändern, so interessiert es mich nicht mehr. Ich kann ihnen nichts mehr glauben. Sie haben alles von mir verbraucht. Jacques, natürlich, ist ja klar. Ich lege die Liste auf den Küchentisch. Der Tod trinkt den Kamillentee, der für meinen Sohn bestimmt ist. Ich werde, sagt der Tod, mir jetzt doch einen Job suchen. Ich könnte Pizzabote oder allgemein Essenslieferant werden. Wir sagen, das schaffst du nicht. Der Tod sagt, ich schaffe alles, was ich will. Wir sagen, mach das nicht, wenn der nächste Sturm kommt, der nächste Kyrill oder Lothar oder der nächste Terrorist und in der Nachbarstadt schießt, dann sagen alle, gleich ist er hier und beeilen sich, nach Hause zu kommen, wollen aber, wo sie schon zu Hause sind und noch nicht eingekauft haben, weil sie dafür zu aufgeregt waren, ihre Pizza, ihren Salat, ihre Döner, ihre Ramen, ihr Lammragout. Das musst du dann liefern. Dann weht dich der Wind vom Fahrrad oder vom Moped. Und wenn dich der Wind runtergeweht hat, wirst du angeschossen oder erschossen, das ist nicht unwahrscheinlich. Ach ja, süße Sorgen, sagt der Tod, nun bin ich euch schon sehr ans Herz gewachsen.
Ja, ist leider von ganz trauriger Aktualität, also gerade das Kind, das Angst hat vorm Krieg. Es gibt aber auch eine gewisse Hilflosigkeit der Protagonistinnen, die wir, glaube ich, sehr gut nachfühlen können gerade. Also es gibt ein Agieren, das aber die ganze Zeit in Frage gestellt wird. Mache ich das Richtige? Ist es wirklich jetzt das Richtige, was ich tue? Weiß denn die Erzählerin, was sie tut?
Hui, die Frage kam schnell und überraschend. ja, ich glaube schon und immer wieder neu und besser, mal schlechter. Und das lebt sehr vom Zweifel, aber auch vom konstruktiven und ich würde vielleicht auch sagen, irgendwie sportlichen oder verspielten Zweifeln. Aber durchaus weiß die Erzählerin, was sie tut. Und mehr noch wissen es vielleicht auch diese sogenannten proletarischen Prinzessinnen. Die
eine sehr irre Figur, muss ich sagen, dieser Tod. Was ist denn sein Problem eigentlich?
Ah, das habe ich ihn nie gefragt. Das hole ich nach. Erschöpfung. Naja, ist eigentlich ja ein Berufsaussteiger. Und er ist auch, das sagt er ja ganz klar, er ist ja auch nicht nur der Tod, sondern er ist einer von vielen. Und letztendlich ist er der, ja, weiß ich auch nicht, wen, der ist dann plötzlich da, ja, und zieht da ein und geht nicht mehr. Und es gibt allein dadurch, dass er da ist, dass er da angekommen ist, das Gefühl, der gehört dahin und man kümmert sich um ihn. Er ist ich mag ihn sehr als Figur, hat teilweise auch gauklerhafte Fähigkeiten, ja, und der ist schon sehr, sehr, sehr fordernd und sehr gewitzt, aber eben auch sehr erledigt.
Die Woche von Heike Geißler, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ich danke Ihnen sehr für das Buch, für das Gespräch.
Danke auch.
Und kurz und knapp angekündigt übernimmt jetzt wieder Jörg Plath die Bühne mit dem nächsten Gast.
Herr Minister F.G. Özdamer, sehr schön, dass Sie da sind. Eine Nacht auf einer türkischen Insel gegenüber der griechischen Insel Lesbos. Es ist eine szenische Anordnung, das werden Sie im Buch dauernd finden. Das ist eine sehr theatralische Szene. Dort sind ja vier versammelt, nämlich eine Orthodoxkirche, ein Esel, eine blinde Frau und die Erzählerin. In der Erzählerin werden wir sehr bald erkennen, dass sie ihren Namen trägt, dass sie auch zunächst Schauspielerin war, dass sie nach Deutschland ging zunächst und dann nach Paris und dass sie vor einer Militärjunta flieht, die 71 in Istanbul die Macht übernommen hat und die tausende Menschen ermordet, foltert und inhaftiert. Aber sie geht eben nicht gleich, sie geht erstmal auf diese Insel und dort gibt es auch ein Vertreibungsschicksal von sehr vielen Dörflern, und zwar von den türkischen auf der Insel, den griechischen Türken, muss man sagen, um diese ethnische Säuberung überhaupt zu verstehen. Und die gehen nach Lesbos, während von Lesbos aus die türkischen Griechen herüberkommen auf diese türkische Insel, also eine ethnische Säuberung der 50er Jahre. Darin spiegeln sie das Ganze. Was ist es, was die Nacht leise verteilt?
Ich dachte, nicht sofort, aber während ich schrieb, habe ich gedacht, ach so, die Nacht, was sie aus ihren dunkelsten Ecken rausgeholt hat, diese etwas, die sie zwischen diesen vier verteilt hat, muss die gesamte Roman sein. Also die Vertreibung von den Griechen, die Tötung von den Armeniern. Ich habe eine wunderbare Freundin gehabt, die war eine sehr gute Schriftstellerin, die ist sehr jung gestorben, Tezer Özle. Sie sagte mir öfter, in diesem Land leben nicht wir, sondern die, die uns töten wollen. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich meine türkische Sprache verloren habe, dass die Wörter fast krank geworden sind. Also Wörter, die wir für unsere Entwicklung erfunden hatten, durch das Lesen, durch das Diskutieren, durch das anders werden wollen, weil wir die Gleichheit herstellen wollten in dem gesamten Land, das ist in der 68er Bewegung. Und dann haben wir natürlich mit den Wörtern hantiert. Also die haben uns entwickelt, wir haben die entwickelt. Und dann kam der Macht, also der Militär, und da war die Sprache der von Macht. Unsere Wörter haben einen Rückzug gemacht. Ich hatte das Gefühl, manchmal, ich verstecke die unter meiner Zunge. Oder wenn man anfängt, seine Bücher zu verstecken, damit die Polizei nicht merkt, dass du marxistische Bücher gelesen hast oder liest, und deine Briefe zerreißt du, deine Bücher schmeißt du weg. Oder das, was weiß ich, das Wort sagst du nicht mehr und so. Dann kannst du auch in deinem eigenen Land deine Muttersprache verlieren. Man sagt ja immer, in der Fremde verliert man das, aber das muss nicht sein. Und du kannst sogar, das Gefühl hatte ich, dass ich diese kranken Wörter mitgenommen habe zu einem Traum. Und dieser Traum war mit Brechtschülern arbeiten. Und das war eben Benno Besson. Und also, wie dieser Traum sich verwirklicht hat, hatte ich das Gefühl, dass meine krank gewordenen türkischen Wörter langsam gesund wurden, weil ich plötzlich andere Wörter an einem wunderbaren Theater begegnet hatte. Das war in Deutschland eben. Und natürlich auch am Theater, die alle Stoffe, die wir bearbeiteten, haben uns eine Utopie versprochen, die Tragödien und so weiter. Und dann machst du Kleist oder machst du Büchner, dann deren Leben, Schicksale, dass einer mit 21 gestorben ist, der andere, der sich getötet hat. Dann denkst du, dass europäische Himmel haben die Toten geschaffen. Ne? Die Toten hier, die Toten da, die Toten da.
Diese Reinigung der Worte, von der Sie beschreiben, das ist auch eine Gesundung Ihrer selbst, muss man sagen. Sie kommen dann, das haben Sie erzählt eben, an die Volksbühne, leben in Westberlin, fahren immer rüber an die Volksbühne und dort mit Benno Besson Brecht aufzuführen. Sie gehen mit ihm dann nach Paris, sie kommen dann wieder zurück nach Berlin, dann noch nach Bochum und sind da engagiert. Und sie erzählen fesselnd von der Arbeit. Sie erzählen auch davon, wie sie immer weitere Arbeiten übernehmen. Sie sind Schauspielerin, sie sind Regieassistentin. Sie tun dann ganz Verschiedenes in diesem Bereich, beginnen auch zu schreiben. Auch das ist ein Zeichen für die Gesundung der Worte. Es gibt in ihrem Buch sehr viele Menschen, darunter auch einige Bekannte. Und es gibt aber auch sehr viele nichtmenschliche Akteure. Also wir haben bereits von der Orthodoxkirche gehört, die da etwas erzählt. Es gibt Wind, das Licht steht auf einem Bein. Regen schlägt ihre Erzählerin, und zwar mit ziemlicher Gewalt. Und es gibt viele, viele Tiere, und die sprechen. Und manche, wie die Krähen, sogar sehr eloquent, muss man sagen. Warum sind die nicht nur Menschen wichtig?
Die sind ja auch unser Partner. Jetzt, wenn der jeden Morgen um 5 Uhr der Hutscher aus dem Minaret, nicht? In den letzten Jahren war das auch sehr laut, immer verdreht. Dann werden wir wach. Und die Räume werden wach, Handtücher werden wir wach, sagen wir. Wie. Und dann die Krähen werden auch wach. Dann setzen sie sich auf den Telegrafenmasten oder aus den Hausdächern und fangen an zu meckern. Und das ist schön. Also, dass eine Chor sich dagegen wehrt und meckert. Ne? Also mein Gefühl immer mit den Krähen, deswegen mag ich sie.
Das können Sie alles finden in dem Roman von Emine Sefki Östermer, Ein von Schatten umgrenzter Raum. Vielen Dank.
Danke.
Und wir machen weiter mit Katrin Schumacher und Thomas Gardi.
Ja, zum Schluss dieser sehr schnellen Runde ein würdiger Punkt, ein Roman nämlich, der so schnell ist, dass ich beim Lesen immer wieder einen Schritt zurücktreten musste, mir auch Passagen laut vorlesen musste, um überhaupt dabei zu bleiben. Eine runde Sache, so heißt der Roman, und der ist sogar doppelt rund. Es sind quasi zwei Räder dran, es sind zwei Bücher in einem. Der erste Teil, der ist in Thomas Gardis ganz eigener und schon auch aus anderen Texten bekannter Sprache, dem Broken German, geschrieben. Und der zweite Teil, den haben Sie auf Hebräisch geschrieben, der wurde übersetzt von Anne Birkenhauer aus dem Hebräischen. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Temperaturen. Also einmal vielleicht wild und lustig, würde ich sagen, und auf der anderen Seite unheimlich elegant. Kam das so oder war das von Anfang an Konzept, diese beiden Bücher zu schreiben, vielleicht auch hintereinander?
Na, dieses Konzept oder Gedanke war da zuerst. Ich wollte so suchen und untersuchen, wie die Sprache, das ich benutze oder das Menschen benutzen, wie die Sprache unsere Fantasie formt und wie die Sprache unsere Wahrnehmung formt. Kurz gesagt, was passiert, wenn ich einen Kern von einer Idee nehme und dieser eine Kern einmal auf meinem Deutsch entwickle und denselben Kern dann nehme und es einmal auf Hebräisch entwickle. Und das war der Schreibprozess. Ich hatte einen Kern von einem Gefühl oder einem Gedanke und dieser eine Kern habe ich dann so verzweigen lassen in diesen zwei Romanteile.
Bevor wir auf die Figuren kommen, vielleicht noch mal kurz zu Ihrer Sprache. Ich finde, der Reiz des Broken German liegt ja darin, eine Art Distanz zu haben oder so einen Zwischenraum, in dem ganz viel Platz ist für Witz, für Überraschung, für Bilder, die vielleicht uns fremd vorkommen. Marcel Proust, der hat ja mal gesagt dass, oder geschrieben, dass die guten Bücher sowieso in einer Art Fremdsprache geschrieben sind. Und so, wenn ich das richtig gelesen habe, beziehen Sie sich sogar an einer Stelle drauf.
Ja, es gibt eine Stelle, da zitiert irgendeine Figur, ich habe schon vergessen, wer das ist, dass Schriftsteller sind Menschen mit einem, die haben ein Problem mit der Sprache. Ich bin einer von denen. Ich glaube auch die anderen. Alle haben es hier behauptet. Ich glaube, irgendwie ist es eine schöne Auswahl. Alle haben ein Problem mit der Sprache. Das ist wunderbar. Eine wunderbare Auswahl, finde ich. Schön.
Vielleicht fangen wir von vorn an mit der ersten Geschichte. Da ist es so, es gibt den Protagonisten, es ist ein Künstler namens Thomas Gardi, der wird auf eine Yacht eingeladen und freut sich schon, können wir verraten, ne?
Ja.
Also freut sich, weil er denkt an Cocktails und an Wasser, Glitzerndes, das um ihn herum ist, und steigt in ein Auto und wird gar nicht ans Wasser gefahren, sondern immer tiefer in einen Wald hinein. Und plötzlich dämmert es ihm, es geht gar nicht um Yacht, sondern um Jagd. Es ist also so ein Verhörer, auf dem das Ganze, also die ganze Dynamik erstmal beruht. Es wird dann ja einigermaßen irre, weil der Ich-Erzähler dann dummerweise nicht nur eingeladen ist, an der Jagd teilzunehmen, sondern er wird quasi das Jagdwild. Er wird die Jagd, ja. Er muss sich retten auf einen Baum. Mhm. Er wird ja von einem deutschen Schäferhund gehetzt, was nicht wirklich schön ist. Er überwältigt den. Mögen Sie das ein bisschen erzählen, was da passiert? Interessanterweise spricht dieser Schäferhund, aber er verliert seine ihm angeborene Sprache, weil er, naja, vielleicht erzählen Sie es?
Nein, Sie machen es gut. Ich habe es schon geschrieben.
Gut, er bekommt einen, sagen wir mal, recht speziellen Maulkorb umgebunden. Und das waren dann die Passagen, die musste ich tatsächlich laut lesen, damit ich verstanden habe, was er sagt, weil er plötzlich so ein Ü in die Sprache bekommt. Ja, also der Schäferhund spricht nicht nur, sondern er hat auch so ein Ü, weil er den Mund einfach nicht, oder die Schnauze, oder wie man sagt.
Ich erzähle es.
Habe ich
der
das
Protagonist
jetzt nicht gut gemacht?
Will eine Zigarette rauchen, hat keine Zigarette, geht unter zum Theaterklo, um Zigaretten zu kaufen. Da ist eine Zigarettenautomat, der kriegt nur Münzen oder Scheine, ich erinnere nicht. Neben der Zigarettenautomat, ich weiß nicht, wer hier das kennt, neben der Zigarettenautomat gibt es eine Automat für Portable Vaginas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist häufig zu finden in Männertoiletten. Und er kauft eine Plastikvagina nur, weil er Wechselgeld braucht, um Zigaretten zu kaufen. Dann hat er eine Plastikvagina in der Tasche und ist immer noch in seiner Tasche, als der Hund während der Jagd am Tag danach ihm nachrennt. Und der Protagonist steht auf dem Baum und weiß nicht, was er tun kann. Das ist ein gefährlicher Hund und der Hund schläft ein und dann springt er von der Baum runter auf den Hund und fesselt diese Plastikvagina auf der Maul von dem Hund als Maulkorb. Und das ist der Moment, wo der Hund auch anfängt zu sprechen. Er kann aber halt nur die Ü dann sagen. Dann sprechen sie miteinander, jeder auf seine eigene komische Art von Deutsch.
Vielen Dank. Der Teil geht zu Ende und dann gibt es einen zweiten Teil, der quasi ein weiteres Rund bildet in sich, aber dann auch nochmal dadurch, dass ganz viele Denkfiguren und eigentliche Figuren gespiegelt auftauchen, sowas wie ein Zerspiegel ist dessen, was wir vorher gelesen haben. Also es gibt zwei Wanderer zum Beispiel, es gibt zwei Menschen, die irgendwie in der Fremde sind und in irgendetwas zurück wollen, was aber nicht klappt. Also eine Heimat gibt es nicht, beziehungsweise die Heimat, in die sie dann zurückgehen, will sie eigentlich gar nicht wirklich haben. Ich rede jetzt so ein bisschen kryptisch, vielleicht müssen wir mal erklären, wer der Protagonist ihres zweiten Teiles ist. Das ist nämlich ein indonesischer Maler, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte. Wie ist der auf Sie zugekommen?
Ich habe über ihn in einem Roman gelesen.
Er ist ein waschechter Prinz.
Es ist gar nicht klar, ob er wirklich ein Prinz ist oder tut er so nur, als ob er eins war.
Ich habe ihn als Prinz gelesen, ja. Thomas Gardi. Wir machen jetzt eine runde Sache draus und gehen an den Anfang tatsächlich, der nicht unbedingt mit der Yacht und der Jagd anfängt, mit diesem Verhörer, sondern es gibt noch einen Voranfang gewissermaßen, also eine Startrampe für das, was dem Protagonisten da passiert. Sie haben uns eine Lesestelle mitgebracht.
Ja. Ich bin ein gieriger Mensch, eine Person mit starken Bedürfnissen. Und nach der Eröffnungsabend des Theaterfestivals wollte ich Folgendes: Bier, Brot, Zigarette. Ich war einer der Ersten, die aus der Theatersaal kamen und der Erste bei der Buffet. In meiner Hand hatte ich schon meine Feuerzeug und eine Zigarette. Von der Buffet habe ich 2 belegte Brote genommen. Dann ging ich zum Bar, kriegte ein großes Bier und das war's. Ich war dann bereit, rauszugehen, wo ich in Ruhe trinken und essen und rauchen könnte. Ich hatte dann aber auch klarerweise meine Hände ganz voll und nach 2 Schritten von Bar Richtung Ausgang rutschte ein Stück Salzgurke von meinem Brot auf den Boden. Ich habe entschieden, diese kleine Unglück zu ignorieren und machte 2 oder 3 Schritte weiter, als hinter mich hörte ich einen Schrei, einen Sturz, einen Knall. Erschrocken drehte ich mich um, zu sehen, was los war. Am Boden lag der Intendant, auf meine Salzgurke ausgerutscht. In einer Hand hatte er seine verletzte rechte Knie. Sein Gesicht war krumm von Schmerz. Mit seiner anderen Hand hatte er seine Stirn und rechte Auge berührt, leichte Berührungen mit seiner Fingerspitze, als ob er von seinem Fall blind geworden ist und versuchte jetzt sein Gesicht neu kennenzulernen. Das rechte Seite seiner Gesicht war rot. Morgen wird die Auge ganz blau, übermorgen eine komische Grün, dann eine hässliche Gelb. Ach, der arme Intendant. Es tut mir so leid, murmelte ich, verlegen, besorgt. Es tut mir wirklich so leid. Helfen Sie mich auf, Idiot! Hat der Intendant voller Wut und Schmerz in meine Ohren flüsternd geschrien. Helfen Sie mich auf! Ich habe mein Problem gleich erkannt, die Ernsthaftigkeit meiner Situation. Im normalen Leben, in dem prosaischen Alltag, kann alles passieren und ein Rutsch auf eine Scheibe Salzgurke ist keine große Sache. Ins Theater aber, in einem ernsten Haus, so wie der hier, darf so eine Szene nicht vorkommen. So ein billiger Akt, eine so abgespielte Slapstick, so unmodern und so niedrig in seinem Niveau, hat auf einer Bühne wie dieser keinen Platz. Und ich, in meiner Achtlosigkeit, habe so eine Szene gerade hier trotzdem geschaffen. Ein Mann rutscht auf eine Scheibe Salzgurke aus, stürzt nieder auf seinen Arsch. Und wer muss die Hauptrolle spielen? Ausgerechnet der Intendant. Der Schmerz kommt und geht. Die blaue Auge auch. Das sind doch Kleinigkeiten. Das ist ja nichts. Was hier geschah, war viel Ernstes. Das Leben hat die Kunst beleidigt. Die Kunst wird Rache nehmen. Und das Schlachtfeld bin ich.
Ja, die Rache der Kunst mit Salzgurke aus den Mitteln der Literatur, Thomas Gardi. Eine runde Sache, gerade erschienen im Droschel Verlag und auch nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und zur Hälfte übersetzt, das darf ich nicht unterschlagen, von Anne Birkenhauer. Vielen, vielen Dank.
So, jetzt haben vermutlich in Ihren Köpfen schon die Bücher miteinander zu sprechen begonnen. Hat der Wolf in die Kommunalka gefunden oder hat der Esel nach Leipzig gefunden oder ist der Intendant vielleicht sogar in Paris liebestrunken unterwegs. Wir danken Katharina Polatjan, Dietmar Dart, Heike Geißler, Ermenisevki Östermer und Thomas Gardi für das Gespräch und die Lesung aus ihren Büchern. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Die Jury wird ihr Urteil am 17. März bekannt geben. Und wir möchten noch sagen, dass es in diesen Zeiten ein Privileg ist, Autoren zuzuhören und über Bücher zu sprechen, wenn in Europa nur 2 Flugstunden entfernt ein Land überfallen wird und wenn Menschen sterben. So sehr wir das genossen haben hier und Sie vielleicht auch, im Kopf ist das Wissen ja dauernd da von dem Krieg in der Ukraine.
Ich darf mich für uns verabschieden. Jörg Plath und Katrin Schumacher, wir danken für die Aufmerksamkeit. Hoffen natürlich, dass Sie neugierig geworden sind. Und die Lektüre der Bücher, bestenfalls aller Bücher, in irgendeiner Weise in Ihren Tagesablauf einbauen können. Wir wünschen einen schönen Abend.